Liebe Gemeinde, wir haben es gehört. Wir feiern Pfingsten. Nach Ostern und Weihnachten ist Pfingsten der drittwichtigste Feiertag, das drittwichtigste Fest der Christen. Aber die Frage ist, was ist Pfingsten überhaupt? Es gab vor einigen Jahren eine Umfrage aus dem Jahr 2009 und da wurden Menschen diese Frage gestellt: Was ist Pfingsten für Sie oder was bedeutet Pfingsten überhaupt? Wissen Sie das? Und es ist erschreckend, muss man sagen, etwa die Hälfte der Deutschen weiß nicht, was Pfingsten ist. Haben keine Ahnung. Alle haben frei, alle feiern und selbstverständlich genießt jeder auch diese freien Tage, aber jeder zweite Deutsche weiß nicht, warum überhaupt. Was bedeutet Pfingsten? Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Insofern feiern wir heute Geburtstag, Happy Birthday, Gemeinde Jesu. Wir denken heute an die Gründung, an die Entstehung der weltweiten Kirche. Und sie ist sozusagen heute denken wir daran, am Pfingsttag in Jerusalem, in einem Haus, eher unbedeutend, ganz klein entstanden und zu einer weltweiten Bewegung herangewachsen. Ein kleiner Rückblick. 3 Jahre war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Er wurde gekreuzigt, er wurde begraben. 3 Tage später stand er von den Toten auf. Und nach der Auferstehung zu Ostern war er noch 40 Tage lang auf der Erde und wandelte in Palästina umher. Er verbrachte Zeit mit seinen Jüngern, er verbrachte Zeit mit seinen Freunden. Er gab ihnen 40 Tage lang noch sozusagen die letzten Anweisungen für die Zeit danach, wenn er gehen würde. Und dann ging er zurück zu seinem Vater. Wir haben es vor 10 Tagen bei Christi Himmelfahrt gefeiert. Aber bevor er zurückging zu seinem Vater, gab er seinen Jüngern ein paar letzte Anweisungen. Und eine dieser Anweisungen war, sie sollten Jerusalem warten, bis der Heilige Geist herunterkommt, auf sie herunterkommt. Und sie wussten wahrscheinlich nicht, was sie erwartet. Zumindest stelle ich mir das so vor. Jesus hat zwar immer wieder vom Heiligen Geist gesprochen, vom Tröster, der kommen muss, aber so richtig vorstellen konnten sie sich wahrscheinlich nicht, was es bedeutet. Wieder auch. Sie hatten keine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, außer dass sie gesehen haben an Jesus, was der Heilige Geist bewirkt. Und trotzdem spürten sie, als Jesus davon sprach, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist etwas total Wichtiges und das werden wir nicht verpassen. Wenn der Heilige Geist kommt, das wussten sie instinktiv, dann passiert etwas Großartiges, etwas Bedeutsames. Ein neues Kapitel beginnt. Und so gehen sie zurück nach Jerusalem, sie versammeln sich dort an ihrem angestammten Treffpunkt, irgendwo in einem Haus, da gab es oben im Obergeschoss einen großen Raum und das war ihr Treffpunkt. Hier versammelten sie sich immer, wenn sie in Jerusalem waren. Das war so ihr Club, könnte man sagen. Und sie warteten dort mit 120 Menschen, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben, 120 Menschen und sie warteten und sie beteten. Warten und beten. Warten und beten. Und es war wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit, eine Zeit der Erwartung, auch eine Zeit der Angst, weil sie nicht wussten, Mensch, wenn wir hier aufliegen, man muss bedenken, einige Wochen zuvor wurde ihr Meister hier in Jerusalem hingerichtet. Und sie waren verzagt, sie hatten Angst, Mensch, vielleicht trifft es uns auch. Und es waren so gemischte Gefühle, die sie hatten. Aber sie wussten, der Heilige Geist kommt und sie warten und beten, warten und beten. Und dann am Pfingsttag geschieht es. Das Wort Pfingsten geht auf das griechische Wort Pentekoste zurück. Pentekoste. Und es bedeutet 50. Tag. Das ist die wörtliche Übersetzung. 50. Tag. Und es bezieht sich auf die Auferstehung Jesu, also 50 Tage nach der Auferstehung Jesu, geschieht hier in Jerusalem das Pfingstwunder, Pentekoste, am 50. Tag. Und wir können es in der Apostelgeschichte nachlesen. Der Evangelist Lukas hat es uns überliefert. Und dafür bin ich total dankbar, dass wir einen Bericht darüber haben, wie die erste Gemeinde entstanden ist. Es ist total faszinierend. Ich lese Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt, nämlich in diesem Haus oben in diesem großen Raum im Obergeschoss. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Liebe Gemeinde, so entsteht Kirche. Es ist verrückt. Es ist eigentlich wahnsinnig, total merkwürdig. Aber so hat Gott seine Gemeinde gegründet. Es beginnt mit einem Paukenschlag. Die Jünger und Freunde sind beieinander, sie warten dort oben. Plötzlich ein heftiges Brausen. Auf die Anwesenden der Leute setzen sich so kleine Feuerzungen auf die Köpfe und sie fangen alle an, in fremden Sprachen zu reden. Was für ein Durcheinander. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. So baut Gott die Gemeinde. Sie beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist setzt hier etwas in Bewegung, etwas in Gang, das nicht mehr aufzuhalten ist. Heute bekennt sich jeder dritte Mensch auf der Welt zum Christentum. Ein Drittel der Weltbevölkerung. Rund um den Globus, auf allen Kontinenten, ist Gottes Gemeinde vertreten. Und alles fing in diesem Haus in Jerusalem an, 50 Tage nach Ostern. Hier hat der Heilige Geist die Kirche ins Leben gerufen. Und liebe Gemeinde, das möchte ich ausdrücklich betonen, die Kirche ist keine menschliche Idee. Sie ist nicht in irgendwelchen Planungszimmern entstanden, nicht von irgendwelchen Strategen oder visionären Leuten konzipiert worden. Nein, Gott selbst hat sie gegründet durch seinen Heiligen Geist. Es ist seine Kirche, es ist sein Eigentum. Wie gehen wir damit um? Und so feiern wir heute den Geburtstag der Kirche. Und auch das möchte ich besonders betonen. Pfingsten ist nicht der Geburtstag der Katholiken, auch nicht der Lutheraner, auch nicht der Orthodoxen, der Baptisten oder der FEGs. Keiner kann Pfingsten für sich alleine beanspruchen. Pfingsten ist der Geburtstag von Gottes weltweiter Gemeinde. Und egal welcher christlichen Konfession du angehörst, sie alle haben ihren Ursprung 50 Tage nach Ostern in Jerusalem, in diesem Haus. Und dieser Gedanke begeistert mich. Wir alle haben eine und dieselbe Wurzel an Pfingsten. An diesem Tag hat Gott seine Kirche ins Leben gerufen. Was aber, und das ist heute auch die Ausgangsfrage der Predigt, was aber macht die Kirche zur Kirche? Ja, woran denkst du, wenn du an Kirche denkst? Denkst du an Kirchengebäude, an Kirchglocken? Denkst du vielleicht an Gottesdienste, an religiöse Feste, an Weihrauch? Also jeder von uns hat irgendwie Assoziationen mit der Kirche. Der eine denkt sich vielleicht kananäisch, kauderwelsch. In der Kirche verstehe ich nichts. Sind es Kirchenstrukturen, sind es irgendwelche Leitlinien, Verlautbarungen, Kirchensteuern? Vielleicht denkst du aber auch an Skandale und an Affären. Auch das ist Teil der Kirche. Und vielleicht gehörst du selbst zu denjenigen, die mit Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder ist Kirche für dich ein Synonym für tödliche Langeweile? Was sind die Assoziationen, die du mit Kirche hast? Ihr Lieben, das, was ich gerade beschrieben habe oder welche Assoziationen auch du immer hast, das ist nicht Gottes Idee von Kirche. Das hat sich Gott bei Kirche nicht gedacht, ganz bestimmt nicht. Und trotzdem, und leider ist es so, immer wieder gibt die Kirche ein falsches, ein verzerrtes, ein verdrehtes Bild ab. Das ist auch der Grund, warum ganz viele Menschen heute der Kirche den Rücken zudrehen, weil sie mit Kirchen irgendwie nichts anfangen wollen. Der Ruf der Kirche ist zumindest hier im Westen, bei uns in Deutschland, nicht besonders gut, ist angekratzt. Und viele Menschen in unserem Land wissen schon gar nicht mehr, wofür die Kirche eigentlich steht. Was macht die Kirche überhaupt aus? Und deshalb wollen wir uns heute passend zum Anlass, nämlich zum Geburtstag der Kirche, diese Frage stellen: Was macht Gottes Kirche eigentlich aus? Was sind die Kerngedanken? Was ist das Zentrale? Was ist das, was die Kirche im Kern ausmacht? Und drei Aspekte möchte ich uns nennen. Das Erste, was die Kirche Gottes ausmacht, sie hat Herz. Sie hat Herz. Und mit Herz meine ich, dass sie ein Zentrum hat, dass sie einen zentralen Kern hat. Etwas, das absolut in der Mitte steht. Was aber ist das Herz der Kirche? Was ist der Mittelpunkt der Kirche? Um das herauszufinden, müssen wir darauf achten, worüber die ersten Christen gesprochen haben. Ist eigentlich klar, oder? Das, was sie bewegt, das, was sie antreibt, das, wovon sie die ganze Zeit sprechen, das ist das Herz der Kirche. Das macht die Kirche im Kern aus. Im Fußballverein wäre es der Fußball, ist logisch. In der Firma sind es die Produkte, die man gemeinsam erstellt, ist auch klar. Beim Hobby wäre es das Hobby, was auch immer es sein mag, Briefmarken, Bienen, Computerspielen, was auch immer. Was ist das Herz der Kirche? Um das herauszufinden, wie gesagt, müssen wir auf die Botschaft achten, die die ersten Christen verkündet haben. Wir lesen in Lukas 6,45 und das trifft da ganz genau zu, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ist klar. Das, was sie begeistert, was sie antreibt, das wollen sie nach außen hinausschreien, das tun sie. Wovon also haben sie gesprochen? Und die Apostelgeschichte berichtet uns, nachdem der Heilige Geist heruntergekommen ist, nachdem die Menschen dort oben in diesem Obergemach alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dass sie hinausströmten und anfingen, öffentlich auf der Straße zu predigen. Was für eine Auswechslung. Aus verzagten, ängstlichen Menschen werden mutige Leute, die nach draußen gehen und anfangen zu predigen. Und was haben sie gepredigt? Wir lesen es in der Apostelgeschichte hier. Steht ein Mann auf, Petrus, und er fängt an zu predigen. Er fängt an, eine leidenschaftliche Rede zu halten. Und da lesen wir in Kapitel 2, 22, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Und dann erklärt er ihnen das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist, der hier gelebt hat, der sein Leben gegeben hat für uns, der wieder zurückgegangen ist zu seinem Vater. Und all das, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Petrus schließt seine Predigt mit den Worten: Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und liebe Gemeinde, diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. 3000 Menschen, so wird es uns hier berichtet, 3000 Menschen finden an diesem Tag zum Glauben und lassen sich taufen. Einfach unglaublich. Und ich wäre gern dabei gewesen, ich hätte gerne diese Atmosphäre mitgenommen, die da geherrscht hat. Liebe Gemeinde, das Herz der Kirche ist eine Person. Das Herz der Kirche ist eine Person, keine Philosophie, kein Hobby. Das Herz der Kirche ist auch nicht ein gemeinsames Interesse, das uns verbindet. Nein, es ist eine Person, Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Kirche. Er ist der Grund, warum Kirche existiert. Ohne Christus keine Kirche. Wir glauben an kein Konstrukt Kirche, sondern an eine Person. Wir gehören nicht zu einem System Kirche, sondern in eine Gemeinschaft, die mit Christus verbunden ist. Gottes Gemeinde ist ihrem Wesen nach Beziehung. Beziehung untereinander, aber vor allem existiert sie in der Beziehung zu Jesus Christus. Und das macht die christliche Kirche aus. Das Herz der Kirche ist eine Person. Und liebe Gemeinde, genau hier stoße ich immer wieder auf ein gravierendes Missverständnis. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich kenne selbst Leute, du kennst vielleicht auch einige Menschen, die mal mit Jesus unterwegs waren, die von Herzen geglaubt haben und irgendwann sagen, die christliche Kirche ist doch nichts mehr für mich. Und sie kehren der Kirche den Rücken zu. Warum? Einer der Hauptgründe ist der, weil sie von Christen enttäuscht wurden. Weil es Enttäuschungen und Verletzungen in der Gemeinde gab. Weil sie vielleicht in der Familie einen falschen Glauben vorgelebt bekommen haben. Und vielleicht sind sie auch einfach nur auf komische Christen gestoßen, Heuchler, Lügner und Pappnasen. Die meisten Menschen kehren der Kirche den Rücken zu, weil sie von Menschen, von Christen enttäuscht wurden. Und ihr Lieben, besonders bitter ist es, wenn christliche Vorbilder scheitern. Das ist gravierend, das reißt Menschen den Boden unter den Füßen hinweg. Wenn Vorbilder, wenn Weggefährten, wenn Leiter, wenn Pastoren, wenn Missionare, wenn sie scheitern. Und ihr Lieben, das kann passieren. Es sind doch Menschen. Es sind doch Sünder. Aber genau das kann andere in tiefe Krisen und Zweifel stürzen. Ja, und sie denken sich dann, ich habe doch zu ihm hinaufgeschaut. Ja, er war immer so ein leuchtendes Beispiel. Er war irgendwie mein Fels in der Brandung. An ihm habe ich gelernt, wie Glauben funktioniert. Und jetzt ist er gescheitert. Und wenn er es nicht hinkriegt, dann will ich es gar nicht erst versuchen. Und das stürzt Menschen in Krisen und Zweifel. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Für manche ist das der Grund, auszusteigen und ihren Glauben an Christus an den Nagel zu hängen. Und genau das ist das Dilemma. Sie haben ein Problem mit Christen und sie verlassen Christus. Sie haben ein Problem mit der Institution Kirche und sie verlassen Christus. Sie haben vielleicht ein Problem mit einigen Aussagen in der Bibel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auch nicht mit allem klar in der Bibel, aber sie verlassen Christus. Liebe Gemeinde, das alles sind schlechte Gründe, Christus zu verlassen. Ja, wenn ich einen schlechten Friseur habe, dann suche ich mir einen anderen, deshalb hinterfrage ich doch nicht das Haare schneiden. Und ja, ich gebe zu, ich müsste jetzt wieder zum Friseur demnächst. Ja, wenn ich einen schlechten Arzt habe, dann suche ich mir einen anderen Arzt, aber ich kehre doch der Medizin den Rücken nicht zu. Und ja, vielleicht bin ich auf komische Christen gestoßen, aber deshalb wende ich mich nicht von Christus ab. Aber genau das passiert leider immer wieder. Und ihr Lieben, einer der wichtigsten Ratschläge, die meine Mutter mir selbst auf den Weg geben konnte, war folgender. Sie sagte zu mir immer wieder, mach deinen Glauben nicht von anderen Menschen abhängig. Mach deinen Glauben nicht von anderen Menschen abhängig. Sie können verletzen, sie können enttäuschen, sie können scheitern und fallen. Aber bitte, 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 tu eins nicht. Mache deinen Glauben an Christus nicht von Menschen und ihrem Versagen abhängig. Menschen machen Fehler. Christen sind nicht perfekt. Und es ist völlig normal, dass wir in der Gemeinde auf andere Pappnasen treffen. Die Kirche ist ein Ort für Sünder und Pappnasen. Und wir glauben nicht an Menschen, wir glauben an Christus. Wir glauben nicht an eine Institution, wir glauben an Christus. Wir glauben nicht an die Bibel, nein, auch das nicht, sondern wir glauben an Christus, der in der Bibel bezeugt ist. Amen. Ihr Lieben, Christus ist das Herz der Gemeinde. Und deshalb möchte ich uns heute eins mitgeben, richte dein Glauben auf Christus aus. Christus ist der Mittelpunkt der christlichen Kirche und nicht die Pappnasen oder sonst irgendjemand. Und vor allem, wenn du schwach bist, vor allem, wenn du zweifelst, dann ist Christus die beste Adresse für dich. Ich komme zum zweiten Gedanken. Was macht Kirche noch aus? Kirche hat einen Puls. Sie hat einen Puls. Und wer einen Puls hat, der lebt. Und wir können es ja mal testen. Du kannst ja mal deinen Puls fühlen. Ich weiß nicht, ob du deinen Puls auf Anhieb spürst. Ich muss mal gerade gucken. Ah, hier oben sagt Rudi. Moment. Da ist er. Juhu, ich lebe. Und ja, wer keinen Puls hatte, der sollte dringend weitersuchen, sonst würde ich mir Gedanken machen. Kein Puls bedeutet Tod. Liebe Gemeinde, der Puls der Kirche ist der Heilige Geist. Er ist derjenige, der die Kirche zum Leben erweckt hat, da in diesem Haus in Jerusalem. Wir haben vorhin davon gelesen. Ein Brausen, kleine Feuerzungen und viele Sprachen. So hat Gott sein Projekt Kirche ins Leben geführt. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist fing die Kirche an zu pulsieren, zu leben. Und das ist so bis heute, bis in das Jahr 2016. Die Kirche Gottes lebt vom Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist Kirche tot. Und so wie der Mensch ohne Puls tot ist. Der Heilige Geist ist der Pulsgeber der Kirche. Und er wirkt nicht in Gebäuden. Und er ist nicht eingeklemmt zwischen Buchdeckeln. Und er ist auch keine abstrakte Energie, die ich irgendwie anzapfen kann. Nein, der Heilige Geist ist Gott selbst als Person in uns. Der Heilige Geist wirkt in seinen Kindern, in den Gläubigen, in den Nachfolgern Christi. Und immer dann, wenn ein Mensch zum Glauben findet, passiert ein Wunder. Dann zieht der Heilige Geist in den Menschen ein. Und immer dann, wenn ein Mensch zum Glauben findet, dann ist es das Werk des Heiligen Geistes, der Leben weckt, der zum Leben erweckt, der den geistlichen Puls anschmeißt in unserem Leben. Er erfüllt uns, er weckt in uns den Glauben an Gott, er begabt und befähigt uns, für Christus zu leben. Und das beste Beispiel sehen wir hier an den Jüngern in der Apostelgeschichte. Wenn wir uns überlegen, die verzagten Jünger, sie haben Angst. Und all das, was sie erlebt haben, das steckt ihnen immer noch in den Knochen. Und von jetzt auf gleich sind sie wie ausgewechselt, als der Heilige Geist kommt. Und sie haben Mut. Und sie werden befähigt, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Und sie strömen aus auf die Straße und sie fangen an, das Evangelium zu verkünden. Und das Evangelium ist nicht mehr aufzuhalten. Das alles ist der Heilige Geist. Er ist der Puls der Kirche. Gottes Gemeinde besteht aus Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen. Und jeder von uns, der an Christus glaubt und ihm nachfolgt, der hat den Heiligen Geist empfangen. So lesen wir es hier in der Bibel, auch in der Predigt von Petrus. Und ich möchte Folgendes vorlesen. Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Und dort ruft Petrus die Zuhörer auf, umzukehren und zu Christus zu kommen. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und jetzt kommt's und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und so möchte ich dich gerne fragen, ist dir bewusst, dass du ein Geistträger bist, dass der Heilige Geist in dir wohnt, Gott selbst, höchstpersönlich, nämlich dann, wenn du Christus gefunden, im Glauben angenommen hast und Teil seiner Gemeinde bist. Ihr Lieben, nicht der Aufnahmeantrag, den wir ausgefüllt und unterschrieben haben, macht uns zu Mitgliedern der Gemeinde Gottes. Nein, es ist der Heilige Geist in uns. Er ist unsere Mitgliedsurkunde sozusagen. Ist dir das bewusst? Oder ist der Heilige Geist vielleicht irgendwie in Vergessenheit geraten? Vielleicht spürst du seinen Puls nicht mehr in deinem Leben. Und wenn das der Fall ist, Wenn das der Grund ist, oder wenn das der Fall ist, dass du seinen Puls in deinem Leben nicht mehr spürst, dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Grund. Und ich möchte das ganz offen und ehrlich sagen, ich möchte niemanden angreifen. Aber es gibt eigentlich nur einen Grund, dann hast du dich vielleicht zu weit von Christus entfernt. Dann hast du vielleicht irgendwie den Anschluss an Christus verloren. Und es gibt nur einen Weg, wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, nämlich umzukehren und zu Christus zurückzukehren. In seine Gegenwart, ganz nah bei ihm. Und wer ganz nah an Christus ist, der wird erleben, wie auch der Heilige Geist wieder neu spürbar wird, wie der Heilige Geist wieder als Puls im Leben erlebbar ist. Und genau das ist ja auch die Aufgabe, das ist das Hauptanliegen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Er möchte uns in Gottes Gegenwart treiben. Das ist das, was er in uns immer wieder neu wachruft, immer wieder neu auf Christus zu weisen, immer wieder neu an Christus zu erinnern. Und wenn du den Heiligen Geist neu erleben und spüren möchtest, mach dich auf in die Gegenwart Jesu. Und ich komme zum dritten und letzten Gedanken. Was macht die Kirche aus? Und wir haben gesehen, sie hat ein Herz. Und das Herz der Kirche ist Christus. Sie hat einen Puls. Und der Puls der Kirche ist der Heilige Geist. Und wo Herz ist, wo Puls ist, da ist Bewegung. Und das ist mein dritter und letzter Gedanke. Die Kirche Gottes ist in Bewegung. Die Kirche ist kein starres Konstrukt. Manchmal kommt es uns so vor. Ja, wir lesen Leitlinien, Verlautbarungen, irgendwie scheint alles so in Stein gemeißelt zu sein. Nein, die Kirche ist ein lebendiger Organismus. So hat sich Gott die Kirche gedacht. Als etwas, das in Bewegung ist. Als etwas, das sich immer weiter ausbreitet. Und was da in Jerusalem klein angefangen hat, hat sich tatsächlich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Und so hat Christus es seinen Jüngern auch selbst angekündigt. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir befinden uns hier noch vor seiner Himmelfahrt, kurz bevor der Heilige Geist herunterkommt. Und da sagt er zu seinen Jüngern: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und jetzt kommt's: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Bestimmung der Kirche ist es, sich auszubreiten, in Bewegung zu bleiben. Und da, wo eine Ortsgemeinde nicht mehr in Bewegung ist, da ist es völlig normal, dass sie irgendwann eingeht. Gottes Kirche ist eine Kirche in Bewegung, bis an alle Enden der Welt. Und überall da, wo Menschen zum Glauben kommen, da tragen sie ihren Glauben weiter. Und wir haben es in der Kirchengeschichte gesehen, teilweise unter widrigsten Umständen, teilweise unter heftigster Verfolgung. Aber niemand war je in der Lage, diese Bewegung aufzuhalten. Viele haben es versucht. Wir brauchen nur in die Kirchengeschichte zu gehen. Und in der Zwischenzeit sind große Weltreiche zusammengebrochen. Aber der christliche Glaube, Gottes Gemeinde, das konnte niemand aufhalten. Warum? Weil Gott selbst über seine Gemeinde wacht. Und das ist ein Gedanke, der mich total tröstet. Ihr Lieben, ich bin Pastor. Mein Beruf ist es, Menschen im Glauben zu begleiten, Menschen zu Christus zu führen. Aber ich weiß, die letztliche Verantwortung trägt Gott selbst. Es ist seine Kirche, es ist seine Bewegung und er macht sein Ding. Niemand konnte diese Bewegung aufhalten, viele haben es versucht. Und diese Bewegung kennt nur eine Richtung. Diese Bewegung kennt nur eine Richtung, sie drängt in die Welt hinaus. Sie möchte bis an das Ende der Welt getragen werden, zu allen Menschen, damit so viele Menschen wie möglich Gott, Christus kennenlernen. Das ist der Auftrag der Kirche. Und Christus hat diesen Auftrag auch in den letzten Worten an die Jünger so ausgedrückt: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier wird eine Bewegung beschrieben. Jesus sagt, steh auf, mach dich auf, geh hin zu den Menschen und verkünde mein Evangelium. Und wir alle, liebe Gemeinde, wir alle, die wir zur Gottesgemeinde gehören, sind ein Teil dieser Bewegung. Wir alle sind berufen, Zeugen zu sein. Gottes Kirche ist nicht von dieser Welt. Nein, sie kommt von oben, gestiftet durch den Heiligen Geist. Aber sie ist mitten in der Welt und vor allem ist sie eins. Sie ist für die Welt. Und damit möchte ich schließen, liebe Gemeinde. Wir haben uns der Frage gestellt, was macht Gottes Kirche aus? Was macht sie im Kern aus? Sind es Kirchengebäude? Sind es irgendwelche Hierarchien, Strukturen? Nein, im Kern hat sie ein Herz, das ist Jesus Christus. Sie hat Puls durch den Heiligen Geist und vor allem ist sie in Bewegung, nämlich zu den Menschen hin. Amen. Ich bete. Wir können gern dazu aufstehen. Herr, wir stehen heute staunend vor dem, was du geschaffen hast. Herr, deine Kirche, die so klein angefangen hat, die auch in der Zeit der Entstehung und danach so heftig verfolgt wurde. Aber du hast darüber gewacht und bis heute reicht diese Bewegung. Und diese Bewegung wird nie aufhören, weil du der Stifter und der Eigentümer deiner Gemeinde bist. Herr, wir danken dir, dass wir ein Teil dieses großartigen Projekts sein dürfen. Herr, du hast uns gerufen, du hast uns in den Glauben gerufen und wir durften dich kennenlernen. Wir dürfen in der Beziehung zu dir leben. Wir dürfen ein Teil deiner Gemeinde sein. Herr, und ich bitte dich, dass du uns alle segnest. Herr, dass du uns alle zurüstest. Hilf uns, dass wir unser Leben immer wieder neu auf Christus ausrichten, das Herz deiner Gemeinde. Herr, lass uns deinen Puls spüren. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, schenke uns die Kraft von oben. Du siehst, wie oft wir schwach sind. Du siehst, dass wir Zweifel haben. Und wir brauchen deine Kraft. Herr, wir brauchen deinen Trost, deinen Frieden durch den Heiligen Geist. Herr, und dann bitte ich dich, dass du uns hilfst, in Bewegung zu bleiben. Dass wir uns nicht einrichten, dass wir uns nicht gemütlich hinsetzen, die Hände in den Schoß fallen lassen, sondern dass wir aufstehen und als deine Gemeinde in Bewegung bleiben. Herr, segne uns hier in Rheinbach. Danke, dass du ein großer Gott bist, der uns alle im Blick hat, der uns liebt. Amen.